Genau, also guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Der Sonntag heute, der ist anders als erwartet. Die Vorbereitungen, die sind ganz anders. Die Gefühle sind anders und unsere Gemeinde ist anders. Die letzte Woche, Robins Tod und auch der Tag gestern, das hat viel verändert für uns. Und ich gehe mal davon aus, dass es dir wichtig ist, dass wir uns gegenseitig im Namen von Jesus Christus Mut machen und dass wir uns aufbauen. Und dass es dir wichtig ist, dass wir uns gegenseitig mit seiner Liebe trösten und dass wir durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander haben, dass wir ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen füreinander haben. Das ist doch der eigentliche Grund, warum wir hier zusammen sind, zusammenhalten und eben nicht zulassen, dass uns was auseinanderbringt. Und deswegen begegnen wir uns allen mit der gleichen Liebe und haben alle das gleiche Ziel. Ohne Rechthaberei und Überheblichkeit. Wir sind demütig und denken vom anderen höher als von uns selbst. Wir sind nicht nur auf unser eigenes Wohl bedacht, sondern vor allem auf das Wohl derer, die es nötig haben. Das ist doch die Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmt. Weil das ist die Haltung, die uns Jesus vorgelebt hat. Oder? Weißt du, das kam nicht von mir, sondern der Text, der stammt aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Vielleicht atmest du gerade so ein bisschen auf, weil das ja jetzt an die Philipper ging und nichts mit uns hier in Herborn zu tun hat. Aber wenn du gerade entspannt ausgeatmet hast, dann atme vielleicht einfach wieder ein, weil es könnte sein, dass das, was ich gerade gelesen habe, sehr wohl mit uns zu tun hat. Mit jedem hier das Einssein. Das ist unsere Überschrift für heute. Du kannst mal die Präse anwerfen, bitte. Genau. Ich bin immer wieder geschockt und überrascht, wie Gott manche Sachen zusammenfügt. Dass ich genau heute an dem Tag mit so einem Thema hier stehe. Zum einen mitten in der Predigtreihe Miteinander Hoffnung leben. Miteinander. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, dass wir gemeinsam heute darüber nachdenken können, was Einssein für uns bedeutet. Und noch krasser wird das seit gestern, vorgestern, seit der Woche, seitdem Einssein nochmal eine ganz, ganz neue Bedeutung für uns alle bekommen hat. Ich freue mich total, dass wir gleich Abendmahl zusammen feiern können, nachher noch gemeinsam Mittagessen und so eins sind, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich nötig. Mich beschäftigt das Thema Einssein schon eine ganze Weile und gerade deswegen hat sich mir die Frage gestellt, ob ich das hier heute nur predigen will, weil mich das beschäftigt und ich der Meinung bin, dass das andere hören sollen oder weil Gott möchte, dass wir, ich eingeschlossen, das hören. Die Antwort auf meine Frage habe ich stückchenweise bekommen. Das erste Stückchen, das liegt schon eine Zeit zurück, am Samstagmorgen vor meiner Predigt im September 24. Da war ich noch eine Runde im Friedwald spazieren. Das mache ich vor einer Predigt im Normalfall immer, um so ein bisschen die Gedanken zu sortieren. Und dann kam die Frage wieder hoch, sag mal Simon, worüber predigst du eigentlich beim nächsten Mal hier im März 25? Über Einssein, über dieses Thema. Und mit dem Gedanken im Kopf bin ich in eine Beerdigung reingelaufen. Und die Beerdigungsgesellschaft, die stand da im Friedwald mitten auf dem Weg. Und ich bin dann so mit einer Mischung aus Interesse, Anstand und auch Faulheit einfach rückwärts zu gehen, zurückzulaufen, da stehen geblieben und habe dem Pfarrer bei dem Rest seiner Trauerpredigt bei der Grabrede zugehört. Und nachdem dann die Angehörigen am Grab Abschied genommen haben, hat sich ein Teil der Trauergesellschaft so ein bisschen abseits zusammengestellt und ein anderer Teil dieser Trauergesellschaft ist mit dem Pfarrer einfach weggegangen. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt kannst du so langsam dezent da vorbeigehen. Und als ich auf Höhe von dieser Gruppe bin, redet da eine Frau sehr, sehr laut und aggressiv in der Gruppe und sagt, habt ihr sie gesehen? Kein Benehmen, die hat mich mit dem Arsch nicht angeschaut. Was sie sonst noch gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Das hat mich so unfassbar geschockt. In dem Moment, da vorbeizugehen, ein paar Minuten vorher gemeinsam geweint, gemeinsam am Grab gestanden und kaum ist der andere weg. Einssein. eins in Trauer und doch nicht. Das war ein Teil der Antwort auf meine Frage. Das zweite Stückchen, der zweite Teil der Antwort, der kam genau eine Woche später, im letzten September. Und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht, hoffe ich. Bin ich aus? Ja, ich bin aus. Da ist es. Da ist es. Genau, das Bild habe ich euch mitgebracht. Weiß jemand von euch, wo dieses Bild hängt? Wilgersdorf? Im? Richtig, das hängt in Wilgersdorf im CVJM-Heim, im Treppenhaus. Weil genau eine Woche später waren wir da auf Gemeindefreizeit. Und als ich nach dem Input am Samstagnachmittag die Treppe runtergegangen bin, fällt mir zum ersten Mal so richtig bewusst dieses Bild und der Spruch ins Auge, obwohl ich da schon unzählige Male vorbeigelaufen bin. Und das hat mir sofort wieder diese Beerdigung zurückgerufen, Gedanken an die Gemeinschaft bei der letzten Gemeindefreizeit, an unsere Gemeindesituation, aber auch an Situationen gerade im privaten Umfeld und auf der Arbeit. Und das hat mir das Herz schwer werden lassen, aber eben auch eine Antwort für heute gegeben. Und so habe ich das Bild da gemacht. Auf das sie alle eins sein. Und wisst ihr, am letzten Wochenende war ich wieder im CVJM-Heim in Wilgersdorf, wenn auch nur kurz. Und beim ersten Mal die Treppe runtergehen, habe ich noch an heute gedacht und an die Predigt und wie interessant das ist, dass ich genau eine Woche vor der Predigt wieder vor diesem Spruch stehe. Aber als ich das nächste Mal an dem Spruch vorbeigegangen bin, hatte ich auch wieder viele Gedanken im Kopf an Robin, an seine Liebsten, an uns und hatte Tränen in den Augen. Auf das sie alle eins sein. Das war so ein unfassbar wichtiger Punkt, auch von Robin. Über Kirchengrenzen hinweg, in der Gemeinde, im Jeff, bei Freundschaften und so weiter. Wenn sowas wie mit Robin passiert, wird das Einssein hier auf der Erde unmöglich. Und das zerreißt uns das Herz. Aber ich bin gleichzeitig unfassbar dankbar dafür, dass ich gerade in der letzten Woche und gestern auch echtes Einssein erleben durfte. Das krasse Gegenteil von der Beerdigung im Friedwald. Aber wisst ihr, ich erlebe das so oft anders. Und ich sehe das in der Welt um mich herum so oft anders. Und das eben nicht nur im Kontext von, keine Ahnung, den Wahlen in den letzten Wochen, wo sowas wie Einigkeit und Recht und Freiheit zum Hohn wird. Das, was gerade international abgeht. Aber ich sehe das auch viel mehr noch direkt in meinem Umfeld, in Beziehungen, da wo Beziehungen und Ehen zerbrechen, wo Freundschaften kaputt gehen, wo Familien sich zerstreiten, wo Gruppen sich irgendwo auflösen, wo das Miteinander immer schwieriger wird, auf der Arbeit und auch sonst. Man redet nicht mehr offen und ehrlich miteinander. Auf Familienfeiern herrscht Uneinigkeit, Geschwister sind uneins, Kinder und Eltern streiten. Veranstaltungen, wo Leute nicht mehr miteinander reden oder gar nicht erst kommen. Also wenn der andere kommt. Und ja, Uneinigkeit auch bei uns in der Gemeinde. An vielen Stellen, wo Menschen früher eins waren, herrscht zunehmend Uneinigkeit. Selbst bei Fußballvereinen, die sich Eintracht nennen, hat man manchmal das Gefühl, der Verein müsste eher Zwietracht heißen. Alles total anders als das, was König David in Psalm 133 schreibt. Ist gerne mit, das wird heute nicht gebeamt. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Einträchtig beieinander wohnen. Und dadurch kommt Segen. David, was für ein Typ. Er hat noch Vorstellungen, gell? Das hört sich alles so ein bisschen an wie zu schön, um wahr zu sein. So ein bisschen weltfremd. Lebte natürlich auch in der Zeit, die liegt schon lang zurück und vielleicht war das damals eher noch passend, für uns hier heute eben vielleicht nicht mehr so. Vielleicht kommt uns da Paulus schon ein bisschen näher in Kolosser 3, Vers 12. Da steht, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, milde Langmut. ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. So wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus, der regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Ertragt und vergebt einander. Seid demütig, liebevoll, geduldig, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mann, das, was Paulus hier raushaut, das ist doch auch irgendwie drüber. Und dann kommt Paulus, zum Beispiel in Hebräer, auch noch mit irgendwelchen Banalitäten um die Ecke. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Okay. Paulus scheint auch irgendwie so ein krasser Typ zu sein wie David mit irgendwelchen komischen Vorstellungen. Fordernd und auch irgendwie unpassend. Das kommt uns nahe. Das ist ja eh oft bei Sachen, die Paulus sagt, so. Deswegen lasst uns vielleicht hier den Paulus mal beiseite schieben und mal Petrus angucken. 1. Petrus 3, Vers 8. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommt miteinander um, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung, im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat euch Gott berufen, damit ihr seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Es wird irgendwie immer extremer. Und jetzt gibt es von Petrus auch noch Zielvorgaben, auf die wir uns ganz ausrichten sollen. Gemeinsam. Zuvorkommend und barmherzig miteinander umgehen. Nicht mit gleicher Münze heimzahlen, im Streit nicht schlecht reden, sondern einander segnen. Vielleicht, als letzter Rettungsanker, bleibt uns noch der Johannes. Das ist ja eher so der Softe unter den Jüngern, der redet so viel von Liebe und ist auch irgendwie kompatibler mit unserem Heute. Deswegen lasst uns mal 1. Johannes 3 anschauen. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Unser Leben füreinander, für unsere Geschwister geben. In Not helfen, Erbarmung haben, Selbstaufgabe für die anderen. Meint er das wirklich ernst? Ich befürchte schon. Weil Johannes schreibt, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Und nicht nur reden und besser wissen, sondern besser machen. Nicht nur reden, sondern tun. Nur dann ist unser Handeln echt und wahr. Und ein paar Verse später wird Johannes noch deutlicher. In 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Jetzt ist aber langsam gut, oder? Echtheitsprüfung unserer Liebe zueinander und dann auch noch Gebote und Verpflichtungen. Wisst ihr, mich beschleicht so eine leichte Ahnung, dass Paulus und Petrus vielleicht genau wegen dem Gebot, von dem Johannes gerade da geredet hat, dass die deswegen so krass unterwegs waren. Und warum es, je näher wir uns irgendwie diesem Thema Liebe annähern, auch eine umso deutlichere Aussage zum Einssein gibt. Denn zumindest Petrus und Johannes, die hatten Jesus ja im O-Ton gehört. Und die hatten auch dieses Gebot gehört, von dem Johannes redet und das Jesus selbst ausspricht in Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus gibt uns ein neues Gebot, neben den 10 plus x Geboten, die es schon gibt. Ihr sollt einander lieben. Ihr sollt eins sein. Meine Frage an uns. Wenn Gott uns so unmissverständlich was mitteilt, ein neues Gebot gibt, wie gehen wir damit um? Hören wir nur, aber handeln nicht? Oder hören wir noch nicht mal? Kann es sein, dass bei sowas irgendwie so ein Restmisstrauen bei uns gegenüber Gott da bleibt? Wenn er uns eine gute Richtschnur gibt, wir aber nicht danach handeln und sein Gebot nur wie so einen Wunsch behandeln, wie so eine Empfehlung Gottes für unser Leben, quasi so einen göttlichen Lifehack. Bei mir klingt noch Winnies Predigt im Ohr, ihn hört, also Jesus. Das ist das, was Jesus uns sagt. Weißt du, ein Gebot von Jesus, das ist nichts anderes als ein positiv formuliertes Verbot. Ein Gebot sagt uns, wohin wir sollen, und ein Verbot sagt uns, wohin nicht. Aber beides ist eine klare Willenserklärung Gottes. Und ja, die Willenserklärung Gottes, die müssen unser Leben bestimmen, damit alle erkennen, dass wir Jünger sind. Das hat Jesus uns gesagt, damit alle erkennen, dass wir Jünger sind. Und damit wir da sind, wo Gottes Segen ist und eben nicht eins sind mit Sünde und Ungerechtigkeit. Und es ist deine und meine Entscheidung. Jeder von uns hier muss persönlich diese Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen. Aber wenn uns der Willen Jesu egal wird, dann müssen wir uns alle, ich eingeschlossen, uns die Frage gefallen lassen, ob wir selbst wirklich Jünger sind. Das Besondere ist, dass Jesus dieses Gebot 2 Kapitel später, kurz vor seinem Tod, beim letzten Abendmahl fast exakt so nochmal wiederholt. Könnte das der Grund sein, warum Paulus, Petrus und Johannes beim Thema Einssein so krass unterwegs sind, weil Einssein für Jesus Christus selbst so existenziell wichtig ist? Springen nochmal zurück zu unserem Bild. Mittendrin steht nämlich eine Bibelstelle. Auch so eine O-Ton-Aussage von Jesus. Ein mega wichtiger Vers, voller Autorität und unfassbar schön. Johannes 17. Da sagt Jesus, ich bete aber nicht nur für sie, also die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Jesus betet hier für seine Jünger und für die Menschen, die durch diese Jünger zum Glauben kommen. Jesus betet hier für dich und mich. Ganz persönlich. Verstehst du das? Jesus betet hier für dich und mich ganz persönlich. Das ist unfassbar. Er betet, dass wir untereinander eins sind, so wie er und der Vater eins sind, damit diese zerrissene, zersplitterte, zerbrochene und entzweite Welt und die Menschen, die darin leben, Gott und seine Herrlichkeit an uns, durch uns sehen können. Damit die Menschen durch unser Einssein erkennen, dass der Vater Jesus gesandt hat und seine übernatürliche Liebe auch ihnen gilt. Genauso wie seine übernatürliche Liebe Jesus Christus seinem Sohn gilt. Deswegen ist Einssein so wichtig. Und unser Ziel, Verpflichtung, Gebot und Berufung. Und Einssein, das ist auch nicht einfach nur Einheit sein. Einssein, das ist ein Tu-Wort. Das ist dynamisch, das verlangt Aktion, das ist kein Zustand. Und Einssein, das bedeutet auch nicht einfach nur Konformität und Uniformität, dass alle hundertprozentig gleich sind und das Gleiche tun. Einssein löscht unsere Einzigartigkeit nicht aus, sondern Einssein fügt einzigartige Menschen zu was noch viel Einzigartigerem zusammen. Und das bedeutet auch nicht immer einig sein oder die absolute Abwesenheit von Konflikten, sondern es verändert, wie wir damit umgehen. Sind wir in so Situationen eines Sinnes, gleichgesinnt irgendwie? Sind wir eines Willens und auch eines Weges? Und sind wir vor allem eins mit uns selbst und leben, was wir sagen? Einssein, das ist eine göttliche Eigenschaft. Gott selbst ist eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, ein Wesen. Dem gleichen Willen und dem gleichen Ziel. Sie teilen alles, geben Zeugnis vom anderen und suchen die Ehre des anderen und sind treu. Auch das ist Einssein. Deswegen stellt Gott seine Treue, eine von seinen Kerneigenschaften, immer wieder so raus. Und noch was? Wir wissen alle, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gemeinsam statt einsam. Einssein muss man leben in Gemeinschaft. Bei gemeinsamen Aktionen, wandern, spazieren gehen, Hauskreis, Kaffee, Bierchen trinken, im Gottesdienst oder auch gleich im Abendmahl. Und Einssein, das muss man erleben durch Gastfreundschaft. Wir haben das eben schon gehört. Vergesst es nicht. Das ist was, was zunehmend in Vergessenheit gerät. Auf Menschen zugehen, mit ihnen reden, nicht weggehen und schlimmstenfalls auch noch über sie reden. Eins sein durch Hilfsbereitschaft, ganz praktisch im Alltag, aber auch geistlich. Helfen wir uns in unserem Einssein mit Jesus, gegenseitig, auf einer geistigen Ebene. Und natürlich kommen wir uns dabei nah und reiben uns auch aneinander. Und ja, dabei verletzen wir uns auch manchmal. Das ist selbst bei den Jüngern passiert. Und wisst ihr, warum das passiert? Weil wir das gleiche Ziel haben. Also hoffentlich. Eins sein mit Jesus. Wir konvergieren quasi Richtung eins. Das war jetzt was für ein Mathe-LK. Deswegen habe ich allen anderen mal noch ein Bild mitgebracht, was das vielleicht ein bisschen klarer macht. Da wollen wir hin. Wir wollen eins sein mit Jesus. Und das ist der Weg, auf den wir uns alle irgendwie machen, aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und solange da wenig Leute unterwegs sind, ist da auch wenig Nähe. Aber je mehr Leute dazukommen, desto mehr Nähe gibt's, desto näher kommen sich die Menschen. Und manchmal kreuzen sich dann auch Lebenswege. Und man tritt sich auch vielleicht mal auf den Fuß. Man berührt einander irgendwo. Das gehört auch dazu auf dem Weg zum Einssein mit Jesus. Und auch nicht alle Lebenswege sind 100% gerade und gleich. Und trotzdem, eins sein mit Jesus, das ist unser gemeinsamer Weg bei allen Reibungen aneinander, die wir haben. Da wollen wir hin, so soll das sein. Und ja, der Kreis wird immer voller. Das sehen wir bei uns hier, das sehen wir in der Gemeinde und die Berührungen sind da. Wenn wir Jesus näher kommen, und kommen einander nicht näher, dann läuft was falsch. Ich weiß, dass wir uns manchmal verletzen und berühren und dass das unschön ist, auch oft ohne das wirklich zu wollen, das gehört dazu. Aber wenn wir einander nicht mehr näher kommen und sagen, wir kommen irgendwie Jesus näher, dann stimmt was nicht. Weil wir haben das gleiche Ziel. Und ja, Jesus hat echt schwierige Menschen auf seiner Freundesliste. Lügner, Schwätzer, herzlose Besserwisser, selbstgerechte Sünder wie mich und dich, die nicht nur Gutes tun. Aber Gemeinschaft hat nichts mit Gemeinsein zu tun, sondern Gemeinschaft hat was mit Gemeinhaben zu tun und das haben wir, Jesus Christus. Und ja, beim Einssein geht es auch nicht immer primär um uns selbst. Wir sind Christen und keine Hedonisten. Alles, was wir eben gelesen haben, das schreit zuerst Jesus, dann der andere, dann ich. Ich muss für mich bekennen, dass das bei mir oft andersherum ist. Und ich höre von mir denke als von dem anderen. Ich habe recht, mache keine Fehler. Und selbst wenn ich Fehler mache, dann bleibt bei mir immer noch hinten dran so ein Ja-Aber der andere. Wenn du und ich Jesus nicht mehr ähnlicher werden und damit auch einander nicht mehr näher kommen, dann stimmt was nicht. Und natürlich ist das alles ganz einfach im Guten, wenn alles easy ist, wenn alles schön läuft. Aber sind wir eins in schwierigen Zeiten, in Kämpfen, in Zweifeln, in Nöten, im Ringen um Glaubensfragen, bei Problemen, bei Streit, bei Leid und auch bei Tod? Einssein ist Herausforderung und kostet. Und zwar richtig. Natürlich tut's das. Genauso wie bei Jesus, als er sich eins gemacht hat mit dir und mit mir, mit deiner und mit meiner Schuld. Denk mal darüber nach. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde verspottet, gefoltert und vollkommen unschuldig ans Kreuz genagelt. Neben sich Verbrecher, vor sich seine Mörder und von seinen Jüngern verlassen. Absolut nichts Falsches getan. Und trotzdem hängt er dort verletzt, verlacht, verspottet, ausgepeitscht, blutend und bloßgestellt. Und was tut er? Er nimmt die Sünde, unsere Sünde, auf sich und betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Checken wir das? Er bittet Gott stellvertretend für die Sünden, die andere Menschen gerade an ihm begehen, um Vergebung. Nochmal, er bittet stellvertretend bei seinem Vater um Vergebung für die Sünden, die die Menschen gerade an ihm begehen. Er ist unschuldig. Krass, oder? Ich verstehe das nicht. Das ist maximale Wiederherstellung. Das ist Aufarbeitung. Das ist Vergebung. Das ist Versöhnung. Ist das bei uns auch so? Versteht mich nicht falsch. Es gibt Punkte, die müssen wir besprechen. Die müssen ausgesprochen und geklärt werden. Überhaupt keine Frage im Streit. Aber was sicher ist, ohne Vergebung und ohne ein Opfer hilft das null. Machen wir uns mit den Problemen, Fehlern und vielleicht auch der Schuld unserer Geschwister eins und bitten stellvertretend für sie um Vergebung, selbst wenn sie an uns schuldig werden. Schon mal darüber nachgedacht. Jesus hat das getan. Für mich hat er das getan. Mach das mal. Das ist Gnade. Echte Gnade. Das ist das, was wir eben bei Petrus gelesen haben. Zahlt nicht Böses mit Bösem heim im Streit. Im Gegenteil, segnet. Dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Segnen. Vergebung, Gnade, das verändert. Das hat Jesus für dich und mich gemacht. Und ja, das ist diametral entgegengesetzt, hundertprozentig anders als alles, was die Welt erzählt und auch anders als alles das, was unser eigenes Ego uns erzählt. Aber so geht eins sein. Warum eins sein? Weil Gott selbst eins ist. Weil das von Gottes Herrlichkeit und Liebe zeugt. Weil Gott es fordert, weil es Gebot und Ziel ist und Berufung. Weil wir es brauchen und weil wir mit Jesus eins sind, wie das in Epheser 5, Vers 30 steht. Wir sind Glieder eines Leibes, wir sind Glieder seines Leibes. Bitte ich und du um Vergebung, wo wir das nicht schaffen? vergeben wir anderen, wo die das nicht schaffen? Und wie können wir eins sein? Ja, Gottes Wort eint und bildet die Basis. Aber Jesus Christus ist der eine und der einzige, der uns eins machen kann. Das ultimative Mittel gegen Uneinigkeit, und er will, dass wir eins sind. Und wir können nur eins werden durch das, was der Herr Jesus am und durch das Kreuz getan hat. Durch sein Blut, denn er hat versöhnt und er hat für uns, hat für dich und mich gebetet. Und damit nicht genug. Er ist auch jetzt eins. Mit dir und mit mir. Durch seinen Geist in uns. Auf dass wir alle eins seien. Amen.